Der Löwe brüllt. Heute brüllt mal so richtig ein Löwe. So haben ja viele Filme begonnen. Zumindest war das früher immer so. Ich glaube, das gibt sogar immer noch diesen Trailer. Soweit ich weiß, arbeiten jetzt mit Amazon oder so zusammen. Also ist ja egal. Auf jeden Fall, so ein brüllender Löwe ist einfach was Beeindruckendes. Der hat was zu sagen, der will was. Meistens ist es nichts Gutes oder es ist bedrohlich. Und ich erinnere mich noch gut an diese Narnia-Filme, wenn dann mitten in der Schlacht, das sind diese Kinder, die da auch mitkämpfen und es geht richtig heiß zur Sache. Und dann plötzlich ist dieses Löwengebrüll und die Kinder, die gucken alle hoch und am Felsvorsprung steht Aslan. Und alle sind total so wehmütig, nicht wehmütig, sondern freudig so, Aslan, unsere Hoffnung, endlich ist er da. Ja, genau, so ist es heute auch. Heute brüllt ein Löwe. Es ist aber gar nicht so, dass alle sagen, wow, wie toll, er ist da, sondern wir gucken jetzt die nächsten Sonntage in die kleinen Propheten. Es gibt 12 kleine Propheten im Alten Testament und allesamt diese 12 sind sie Störenfriede. Das ist so die Überschrift über dem ganzen Störenfriede, weil die alle nerven. Die kommen, haben eine Botschaft, keiner will sie hören und doch irgendwie ganz unangenehm und schlimm. Ja, damit beschäftigen. Und ich lese einfach mal die ersten 3 Verse in dem Amos-Buch vor. Das hat 9 Kapitel, das Buch, das können wir heute nicht alles, aber so ein paar Verse wollen wir uns anschauen. In diesem Buch stehen Worte des Amos. Er war Schafzüchter und stammte aus Tekoa. Was er verkündet hat, sah er in Visionen über die Zukunft Israels. Zu seiner Zeit war Usia König von Juda und Jerobeam, der Sohn des Joasch, König von Israel. Die Visionen hatte Amos 2 Jahre vor dem Erdbeben. Er sagte, der Herr brüllt vom Zion her und aus Jerusalem donnert seine Stimme. Das Weideland der Hirten verfällt in Trauer und die Bergwiesen des Karmel vertrocknen. Ich habe mich mal mit einem jungen Mann unterhalten und der hat mir versichert, bei Glaube und Religion geht es nicht um Politik. Da hat überhaupt nichts damit zu tun. Glaube ist völlig unpolitisch. Weil es ja meine persönliche Beziehung irgendwie zu Gott und da hat mit Politik nichts zu tun. Wenn wir die kleinen Propheten lesen, werden wir eines Besseren belehrt. Oh, Gott ist sehr politisch. Er kennt sich sehr gut aus. Gott liest seine Zeitung. Er weiß genau, was wo passiert ist. Und wenn er die kleinen Propheten hier so losschickt, ihnen den Auftrag gibt, dann reden sie nicht nur irgendwie so allgemein über Glaube und Religion und über seid halt lieb und da ist der liebe Gott, sondern sie reden über einen Gott, der genau gesehen hat, was passiert ist in diesem Land. Über Entscheidungen, die getroffen worden sind, über Gewalt, die passiert ist, über Unrecht, ganz konkret. Und so ist auch dieser Amos. Ja, er kommt aus dem Südreich, aus Juda, und er hört das Brüllen des Löwen. Und Gott schickt ihn nach Israel. Also er ist im Südreich, Gott schickt ihn ins Nordreich, also er kommt da sozusagen als Ausländer hin, um den Menschen zu verkünden, dass da was hier gewaltig nicht stimmt. Die Prophetenbücher sind Zeugnis davon, wie politisch Gott eigentlich ist. Und er wird im Nordreich, in Israel, zum Störenfried. Seine Botschaft ist unangenehm. Irgendwann schicken sie ihm auch aus dem Land, weil sie ihn nicht mehr ertragen können. Die Botschaft des Amos ist unangenehm. Naja, stimmt nicht ganz. Erstmal ist die Botschaft auch sehr angenehm, weil Amos spricht erstmal über alle anderen Völker außenrum. Also da ist Juda im Süden, Israel im Norden und außenrum sind verschiedene Länder. Und erstmal spricht Gott über diese Länder, was da alles schief läuft und wo es Schwierigkeiten gibt. Und da kann sich Israel und Juda erstmal zurücklehnen und sagen, oh, ist ja toll, ja, die anderen, die sind schwierig. Ja. Also ganz schwierige Länder und komische Könige und was die alles falsch machen. Und zum Glück ist Gott ein gerechter Gott. Ich lese einfach mal ein paar Verse vor. Das erste ist Damaskus. So spricht der Herr, Damaskus hat 3 Verbrechen begangen und 4 machen seine Schuld voll. Darum nehme ich mein Gerichtswort nicht zurück. Denn sie haben Dreschschlitten mit Eisenspitzen über das Land Gilead gezogen und es verwüstet. Ich werde den Palast Hasaels in Brand stecken. Feuer soll die Prachtbauten Ben-Hadads fressen. Ich werde die Tore vom Damaskus aufbrechen und die Bewohner von Pikat-Aven ausrotten. Auch die Herrscher von Bet-Eden vernichte ich und die Aramäer werden nach Kir weggeführt. Das hat der Herr gesagt. Und dann kommt, so spricht der Herr, Gaza hat 3 Verbrechen begangen, aber 4 machen seine Schuld voll. Das ist so ein Spruch mit den 3 und 4. Man kann sich das so vorstellen, dass Gott sagt, ihr habt 3 Vergehen begangen, die wären es schon alleine wert, dass ihr verurteilt werdet, dass ihr eine Strafe dafür bekommt, weil die schon so dramatisch sind. Aber ihr habt nochmal 4 oben drauf gesetzt, sind es insgesamt 7. Ihr habt das Maß sowas von voll gemacht. Es läuft jetzt über. Und Gott macht es ganz konkret. Er sagt, Gilead, wisst ihr noch, was da passiert ist? Da habt ihr die Felder kaputt gemacht. Ihr habt den Menschen dort die Lebensgrundlage entzogen. Deswegen. Er nennt ein konkretes Beispiel. Er nennt die Strafe, Feuer wird fressen. Und das ist so konkret, antwortet Gott. Er ist ein gerechter Gott. Und so macht er das auch über all die anderen Völker, über Gaza, Tyros, Edom, da gucken wir nochmal kurz rein, so spricht der Herr, Edom hat 3 Verbrechen begangen, 4 machen seine Schuld voll, darum nehme ich mein Gerichtswort nicht zurück, denn sie haben ihr Brudervolk mit dem Schwert verfolgt und ohne jedes Mitleid unterdrückt. Sie ließen sich andauernd zum Zorn hinreißen und blieben unversöhnlich in ihrer Wut. Ich werde in Teman ein Feuer legen, das soll die Prachtbauten von Bosra fressen. Die Edomiter, Brudervolk von Israel, ne? Jakob, Esau. Und haben immer wieder Streit angezettelt, wollten nicht aufhören, waren unversöhnlich, immer wieder neu. Und das sieht Gott, das weiß Gott. Und es gibt dafür eine Strafe. Er sagt, das Maß ist jetzt voll. Und für die Israeliten und die Judäer war das ja erstmal schön, ja, zu hören, ja, die anderen, ne, die anderen ist schwierig. Das mögen wir eigentlich ja ganz gerne, wenn wir sagen können, ja, wir sehen da viele Probleme, ja. Und die Politik ist ja alles sehr schwierig, ne, was da so passiert. Und wir wissen da alles besser. Das sind die Bösen, das sind die Guten, das sind wir und die anderen. So funktioniert duales Denken, das war schon immer recht erfolgreich, nämlich einfach den Splitter im eigenen Auge nicht sehen und den Balken im anderen, na leider umgekehrt, ne? Der Balken ist im eigenen, der Splitter ist im Auge des anderen. Und leider ist es eine Gefahr von uns Menschen. Daran erinnern uns die Prophetenbücher, die 12 Propheten und alle Prophetenbücher, dass wir oft nicht sehen, wo wir eigene Schuld haben oder wo es in unserem Leben auch nicht so gut läuft. Und oft ist es so, wir sehen uns ja nicht, wir können uns ja nicht beobachten, wie wir unser Leben leben. Es ist ja manchmal interessant, von anderen gespiegelt zu bekommen, du bist ja schon bewusst, welche Wirkung du zum Beispiel auf andere hast. Bei mir ist es so, dass ich Leute nicht so gerne ausstehen kann, die so rechthaberisch sind. Das ist bei mir vor allem in der Küche so, weil ich in der Küche genau weiß, wie was zu laufen hat. Und wenn meine Frau mit mir kocht, dann sagt sie, mit dir ist echt anstrengend. Wir kochen eigentlich nie zusammen, weil ich immer über die Schulter schaue und weil ich weiß, du, das musst du anders machen. Genau, irgendwann mache ich meine eigene Kochshow, habe ich beschlossen. Dann kann ich der ganzen Welt zeigen, wie es funktioniert und kann dabei noch schlau daherreden. Aber das Interessante ist, dass wir die Dinge, die wir an uns, die wir selber haben, die wir vielleicht an uns auch nicht so ausstehen können, die sehen wir vor allem beim anderen. Und da können wir sie erst recht nicht ausstehen. Der Mensch ist einfach irgendwie da ein sehr beschränktes Wesen. Und die Prophetenbücher erinnern uns daran, wir brauchen das, Selbstkritik. Wir brauchen das, dass wir selbst reflektieren. Und das schaffen wir auch nur, wenn andere an unserer Seite sind, die uns sagen, du, so und so ist es. Weil Gott möchte unseren Verstand verändern, aber nicht nur, dass unser Verstand verändert ist, sondern er will unser Herz verändern. Deswegen gebraucht er unseren Verstand, dass wir Dinge begreifen und sagen, ach echt, ach so wirke ich auf andere, ach so bin ich. Das möchte ich eigentlich nicht. Selbstkritik oder Selbstreflexion, wenn man sie nicht übertreibt, man kann sie auch übertreiben, ne? Aber ist der erste Schritt dazu, dass Gott auch unser Herz verändern kann. Wenn er uns Dinge zeigt, und das tut er ja zum Glück durch seinen Geist, wenn er in unser Leben reinspricht, dann kann ich entweder zumachen und sagen, das will ich gar nicht hören, oder ich kann sagen, hey, das ist interessant, da muss ich echt mal drüber nachdenken. Vielleicht ist das so bei mir. So will Gott in unser Leben reinsprechen, so will Gott uns verändern. Selbstkritik. Und am besten haben wir Menschen, die uns das ins Gesicht sagen und mit dem, wo wir uns dann auch mit auseinandersetzen können. Und so ist auch der Amos und Störenfried, der kommt und er hat ja jetzt über die anderen Gericht gehalten, so, und das ist ja ganz schön, aber jetzt geht er mit Juda und mit Israel hart ins Gericht. Das Problem ist, in Israel, das läuft so Bombe in Israel, das läuft richtig gut. Jerobeam ist ein mega guter König und irgendwie das Land, das floriert alles, die Wirtschaft und der Handel und sind viele Menschen, sind super glücklich. Es ist ein richtig gutes Land, wo man sagen kann, wow, wir haben es richtig drauf. Amos sieht auf den Straßen Menschen sitzen, die haben kein Geld, die haben wenig, die sind arm, bitterarm. Amos sieht in Israel Ungerechtigkeit. Oberflächlich läuft alles super, aber unter der Oberfläche, schwierig, echt schwierig. Und das spricht er nun an. Und das möchte ich euch gerne vorlesen. Ach, Selbstkritik, ja, haben wir schon abgehandelt. So spricht der Herr. Juda hat 3 Verbrechen begangen und 4 machen seine Schuld voll. Der gleiche Spruch, der gleiche Gerichtsspruch gilt hier auch für Juda. Darum nehme ich mein Gerichtswort nicht zurück. Denn sie haben die Weisung des Herrn verschmäht und seine Gesetze nicht beachtet. Klammer auf, das kommt später, obwohl sie das verheißene, das erwählte Volk sind. Klammer zu. Sie ließen sich von ihren Lügengöttern verführen, wie es schon ihre Väter getan hatten. Ich werde in Juda ein Feuer legen, das soll die Prachtbauten Jerusalems fressen. So spricht der Herr, Israel hat 3 Verbrechen begangen und 4 machen seine Schuld voll. Darum nehme ich mein Gerichtswort nicht zurück, denn sie verkaufen den Gerechten für Geld und den Armen zum Preis von einem Paar Schuhe. Menschenhandel. Ja, sie trampeln auf Hilflosen herum, die schon im Staub am Boden liegen. Und Bedürftige räumen sie aus dem Weg. Vater und Sohn gehen zu demselben Mädchen, also Prostitution, und entweihen damit meinen heiligen Namen. Neben jedem Altar liegen sie auf Kleidern, neben jedem Altar liegen sie auf Kleidern, die sie als Pfand von den Armen genommen haben. Im Haus ihres Gottes trinken sie Wein, den sie von Strafzahlungen gekauft haben. Amos ist ein richtiger Spaßverderber, der kommt da und der spricht genau die Sachen an, die jetzt da so schwierig sind und so. Man könnte ja auch drüber hinwegsehen und so. Und Amos wird auch ganz schnell dann als falscher Prophet hingestellt und im Kapitel 7 geht es wirklich darum, dass er raus muss. Er hat hier keinen Platz mehr. Und die folgenden Kapitel beschäftigen sich jetzt intensiv, sehr intensiv mit der Schuld Israels und Judas. Da werden ganz konkret Beispiele genannt, Fakten genannt, ja, nicht nur so schwammig, so, ja, schwierig und ihr seid ja Götzendienst und so, sondern ganz konkret, was hier passiert, was da passiert ist, was hier passiert ist. Ihr habt das Heiligtum da entweiht, ihr habt da ganz konkret, man könnte es, ist jetzt hier nicht gemacht, aber man könnte es mit Daten, also mit Zeitangaben belegen, da ist es passiert. Und es ist alles so schlimm, dass in Kapitel 5 Amos die Totenklage hält über Israel. Er sagt, Israel ist eigentlich dem Tode geweiht. Da ist nichts mehr, was erhaltenswert wäre. In Kapitel 7 bis 9 gibt der Amos Einblick in diese Visionen, die er hatte, in die Bilder, die er hatte. Zum Beispiel so ein Obstkorb, den er sieht. Und er weiß, der Amos, jetzt ist das Obst so reif, so überreif. Genauso ist Israel reif für die Strafe. Jetzt fragt man sich, warum beschäftigt man sich mit solchen kleinen Propheten wie Amos, Joel, Obadja, Haggai, wie auch immer sie alle heißen. Jona gehört übrigens auch dazu. Warum beschäftigt man sich mit sowas? Das ist ja auch irgendwie unangenehm und so negativ. Bei Amos gibt es ganz am Ende, in den letzten zwei Kapiteln, gibt's so, da schimmert so eine Hoffnung auf, dass Gott sein Volk nicht vernichten wird. Aber das Buch Amos durch ist diese Hoffnung eigentlich so kaum zu, also eigentlich gar nicht zu spüren. Man merkt, Gott ist groß, Gott ist gerecht, Gott ist heilig, das Maß ist voll. Gott brüllt wie ein Löwe, er sagt, jetzt wird gehandelt. Warum liest man diese Bücher? Warum Amos? Ich möchte euch zwei Sachen mitgeben, warum Amos für uns heute noch ein Buch ist, was es sich lohnt zu lesen. Weil Amos ganz klar sagt, es gibt Leben und es gibt Tod. Es gibt den einen Weg und es gibt den anderen Weg. Es gibt im Leben ja neben Schwarz-Weiß viele Farben. Aber es gibt auch eine Sache, nämlich wenn es ums Leben selbst geht, da gibt es nicht viele Zwischentöne. Es gibt das Leben und es gibt nicht das Leben. Und jetzt sagt Amos in Kapitel 5, ja, so spricht der Herr zum Hause Israel, sucht mich, so werdet ihr leben. Sucht nicht den Tempel von Bethel und geht nicht ins Heiligtum von Gilgal. Sucht den Herrn, so werdet ihr leben. Wenn ihr nach Bethel geht, kommt ihr in einen schönen Tempel, richtig schön gemacht alles. Da steht auch ein goldenes Kalb drin. Da werden tolle Gottesdienste gefeiert. Da wird gesungen, da lässt man es richtig krachen und knallen. Da findet ihr die schönste Form von Religion, wie man sich vorstellen kann. Da könnt ihr hingehen. Aber da ist nicht das Leben. Sucht den Herrn, dann findet ihr das Leben. Den Herrn suchen, das ist ein Prozess. Das ist ja nicht so ich habe ihn jetzt gefunden, stecke ich ihn in die Tasche, wie so ein Schäfchen. ich suche ihn. Bin auf der Suche, auf immer Ausschau. Wo ist der Herr? In welche Richtung gehe ich? In welche Richtung bewege ich mich? Der Glaube ist ja kein Standpunkt, den ich einnehme und sage, na jetzt habe ich aber meinen Standpunkt gefunden. Sondern der Glaube ist ein Suchen einer Person. Gott versteckt sich auch manchmal, dann kann ich mal längere Zeit suchen. Dann sehnt sich mein Herz nach Gott und dann finde ich ihn irgendwann wieder. Aber es bleibt dabei, dass wir den Herrn suchen müssen. Das ist ein Prozess. Unser Herz muss ihn suchen. Und keine Gemeinde und kein Gottesdienst der Welt, mag noch so toll sein, hat für uns automatisch Leben, nur weil wir da hingehen. Sondern es ist in unserem Alltag, in unserem Leben, werden wir Gott suchen müssen. Das ist die Botschaft von Leben und Tod. Da gibt es jetzt auch keine Zwischentöne, sondern suchen wir das Leben, dann werden wir das Leben finden. Bist du auf der Suche nach dem Leben? Ist dein Herz am Suchen? Ein zweiter Grund, warum es sich lohnt, aus meiner Sicht in Amos zu lesen, in Amos 5, da sagt Gott, ihr könnt euch treffen, ihr könnt mich loben und preisen, aber eure Anbetung kann auch ganz schön falsch sein, vergiftet sein, daneben sein. Und so war das in Israel, man hat sich getroffen, waren tolle Gottesdienste, riesen Opferveranstaltungen. War richtig toll, die Leute hatten auch richtig Bock auf Religion, richtig Lust darauf. Da lief ja alles prima und toll und ja, natürlich gehen wir da in den Tempel und machen da mit, weil es ist echt super, macht richtig Spaß. Und dann sagt Gott in Amos 5, lasst mich in Ruhe mit dem Lärm eurer Lieder. Euer Harfenspiel mag ich nicht hören. Vielmehr soll das Recht wie Wasser strömen und Gerechtigkeit wie ein Bach, der nie versiegt. Eure Anbetung ist vergiftet, euer Lobpreis ist vergiftet. Warum? Weil euer Leben vergiftet ist. Vielleicht werden wir nicht vergeben in unserem Leben. Und wir kommen in die Gemeinde und singen dann Lieder, aber eigentlich, na, Menschen, denen trage ich ganz schön viel nach. Ah, Bitterkeit in mir. Wenn ich andere betrüge, wenn ich mich bereiche, wenn ich vielleicht rechthaberisch bin, an Stellen, wo ich es echt nicht zu sein hätte, weil ich nicht recht habe oder nur zum Teil recht habe. Wenn ich die Atmosphäre vergifte, vielleicht weil mein eigenes Herz vergiftet ist und dann vergifte ich. Ja, wenn ich andere verletze, wenn ich kein gutes Wort für sie habe, wenn ich anderen aus dem Weg gehe. Bei deinem Lobpreis, ne, gib ihm. Wenn ich das, was ich tue, damit begründe, dass ich eh im Recht bin. Ich kann alles machen, was ich will, weil ich habe ja Recht. Jetzt können wir noch viele Dinge nennen, die Gott ganz klar als Unrecht tituliert. Ganz konkrete Verhaltensweisen, die wir tun. So, jetzt haben wir ein Problem, weil wer darf denn dann überhaupt in den Gottesdienst gehen und anbeten? Ich glaube, dann sind wir an einem ganz spannenden Punkt, wenn wir das begreifen. Dass vielleicht auch unser Lobpreis für Gott nicht immer angenehm ist. Dass wir selbst an genau den Punkten scheitern. Dass auch nicht das Recht wie Wasser aus uns strömt und Gerechtigkeit wie ein Bach. Aber vielleicht ist das genau der Punkt, der den Unterschied macht. Wenn ich mir dessen bewusst bin, Herr, das kann ich ja gar nicht. Mein Herz will dich loben, aber ich weiß, da sind Dinge, die sind nicht okay bei mir. Und David betet im Psalm 51, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen und beständigen Geist. Vielleicht ist es das, was wir brauchen, dass wir diese Demut brauchen, zu sagen, Gott, veränder du mein Leben. Sei du an meiner Seite. Sei du gnädig mit mir. Wir leben doch alle aus der Gnade. Kann doch keiner sagen, ich hab's drauf oder mein Lobpreis ist besser als deiner, weil mein Leben ist gerechter. Schwierig. Ich glaube, wir können immer vor Gott kommen. Mit diesem Gebet schaffe in mir Gott ein reines Herz. Sei gnädig mit mir. Ich hatte die Woche ein Gespräch mit jemandem und ich war sehr ehrlich. Und dann hat die Person zu mir gesagt, hey Jochen, pass auf, dass du nicht bitter wirst. Und ich etwas geweint, weil ich gedacht habe, ja, da muss ich echt aufpassen an der Stelle, dass da mein Herz nicht bitter wird. Das ist jetzt die größte Gefahr. Ich will nicht bitter werden. Wir werden so schnell bitter, wenn Enttäuschungen sich irgendwie reinfressen und dann wuchern. Will ich nicht. Ich mag ein reines Herz haben. Ich darf er enttäuscht sein, ich darf er traurig sein, ich darf klagen bei Gott. Aber wenn das sich festsetzt in eine Bitterkeit, die dann frisst, die dann toxisch wird, das will ich nicht. Schaffe in mir Gott ein reines Herz, gib mir einen neuen und beständigen Geist. Ich will gerne, dass Gott die Ehre hat. In meiner Anbetung, in meinem ganzen Leben soll er die erste Stelle haben. Er bekommt die Ehre. Er soll das nutzen, was ich habe, zu seiner Ehre. Das ist auch ein schönes Gebet. Ja, du weißt, ich habe dies und jenes, nutze es zu deiner Ehre, dass du groß wirst. Ich habe die Woche gebetet, Herr, du siehst diese Gemeinderäume, nutze diese Gemeinderäume zu deiner Ehre. Und schaff in uns, Gott, ein reines Herz. Wende du uns, mach uns neu, hab Erbarmen mit uns. Und dann lasst uns Gott anbeten. Ich glaube, er freut sich über jedes Herz, das demütig zu ihm kommt in Anbetung. Der Löwe brüllt. Der Löwe brüllt. Viele hören es nicht. Ich wünsche mir, dass unter uns manche sind, die vielleicht dieses prophetische Gehör haben. Es muss nicht jeder haben. Es reicht, wenn es ein paar sind. Oder wenn es einer ist, ist auch schon gut. Der dieses prophetische Gehör hat und manchmal den Löwen brüllen hört. Und uns daran erinnert, auf was es eigentlich ankommt. Amen. Wir feiern miteinander heute Abendmahl und freue ich mich schon sehr drauf. Ich möchte noch mal ein paar Verse vorlesen aus diesem Psalm 51, aus diesem Davids Psalm. Es ist ein Psalm von David, als ihn der Prophet Nathan zur Rede stellte. David hatte nämlich mit Bathseba Ehebruch begangen. Hab Erbarmen mit mir, Gott. Das entspricht doch deiner Güte. Vergib mir meine Vergehen. So groß ist deine Barmherzigkeit. Wasch mich rein von meiner Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Denn meine Vergehen kenne ich genau. Meine Sünde ist mir ständig bewusst. Klammer auf, nachdem ihm Nathan das erzählt hat, Klammer zu. Dir allein habe ich mich widersetzt. Ich tat, was in deinen Augen böse ist. Du behältst Recht mit deinem Schuldspruch. Du bist vollkommen mit deinem Urteil. Ja, in Sünde bin ich geboren. Die Sünde bestimmt mein Dasein, seit meine Mutter mich empfangen hat. Ja, du hast Gefallen an der Wahrheit, die ein Mensch in seinem Inneren sucht. Forsche ich nach ihr im Verborgenen, soll deine Weisheit mich dabei leiten. Reinige mich mit einem Büschel Isop, dass ich von meiner Schuld frei werde. Wasch mich rein, weißer als Schnee. Lass mich wieder Jubel und Freude erleben. Meine Glieder sollen sich fröhlich regen, die du mit Schmerzen geschlagen hast. Schau nicht auf meine Sünden und vergib mir all meine Schuld. Erschaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Und gib mir einen neuen, festen Geist. Schick mich nicht fort von deinem Angesicht. Nimm deinen heiligen Geist nicht weg von mir. Lass mich wieder jubeln über deine Hilfe. Gib mir einen Geist, der dir bereitwillig folgt.